Ich mache weiter im Alten Testament. Schatzkiste Bibel, die achte Folge und die dritte vom Alten Testament. Wir denken manches Mal, ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist, wenn du das Alte Testament liest, dass du nicht unbedingt den liebenden Gott darin siehst. Du siehst so manches, was der Herr tut und siehst auch manches, was nicht gut läuft, ja, wie er sein Volk straft und so weiter. Beim letzten Mal war ich da, das Volk wurde aus seinem Land rausgetrieben, ins Exil, ja, weil sie störrisch waren, weil sie widerspenstig waren, weil sie einfach nicht auf Gott gehört haben, eigentlich alle Gebote übertreten haben, vom ersten an keine anderen Götter anbeten. Das haben sie immer und immer wieder gemacht. Und Gott ist darauf eingegangen, hat sie zurückgerufen, hat sie zur Buße gerufen, aber sie wollten nicht. Und letztendlich mussten sie Konsequenzen tragen. So, und das hört sich so nach einem strafenden Gott an, einem bösen Gott. Aber das ist er nicht. Und das möchte ich mit dem, was ich heute anschaue, so ein bisschen mal deutlich machen. Also wenn man wirklich liest, was Gott getan hat und versteht, warum er es getan hat, dann erkennt man, dass Gott nicht böse ist und kein strafender Gott, sondern ein erziehender Gott. Er will nicht, dass wir ins Unheil laufen, auch sein Volk nicht, sondern er sagt, ja, das hat Konsequenzen, wenn du so weitermachst. Und was nützt es, wenn die Konsequenzen nicht kommen, sie nur angedroht werden? Das nützt überhaupt nichts. Und deswegen, Gott ist gerecht und er zieht auch die Konsequenzen durch. Genau, also wir waren beim letzten Mal bei dem Punkt, die Zeit der Könige war vorbei, weil sie wurden von Nebukadnezar überfallen, Jerusalem wurde zerstört und sie wurden ins Exil geführt. Und das so endet im Grunde genommen der zweite Könige, genau. Und dann haben wir die Chroniken angeguckt, da endet es anders, da endet es nämlich mit der Verheißung, ihr werdet zurückkehren. Und der Tempel wird wieder aufgebaut werden. Und jetzt kommt das nächste Buch, was dann kommt, ist das Buch Esra. Und an dieser Stelle wird die Chronologie, die wir bisher eigentlich hatten, alles hat eigentlich so nacheinander stattgefunden und die Bücher sind auch so geordnet. Aber hier endet diese Chronologie. Das heißt, hier wird eine Zeit übersprungen, nämlich die Zeit, die sie in dem Exil sind. Und das Buch Esra spricht von der Zeit, als sie schon zurückgekommen sind oder dabei sind, zurückzukommen. Ja, also diese Zeit der Verbannung wird an dieser Stelle übersprungen. Die kommt, später wird sie durchaus nochmal zur Sprache gebracht, aber nicht jetzt hier. Ja, also wir dürfen nicht davon ausgehen, jedes Buch ist chronologisch geordnet. Wer ist Esra? Esra ist ein Priester. Und er erhält den Auftrag, die erste Mannschaft der Vertriebenen zurückzuführen, beziehungsweise in der Zeit, als die ersten zurückkehren, kommt Esra mit und er erhält den Auftrag, die Gottesordnung wieder im Volk aufzurichten. Das heißt, Gottesordnung wieder einzuführen. Wir müssen uns vorstellen, 70 Jahre lang waren sie aus dem Land vertrieben. In diesem Land waren andere Völker. Ja, ein paar wenige Juden waren noch da, aber die ganze Ordnung, die Gott geschaffen hat, das ganze Gesetz war nicht mehr da. Im Grunde genommen, wenn du so willst, als wenn hier in Deutschland das ganze Grundgesetz abgeschafft würde, die ganzen Gesetze, die in Deutschland gemacht wurden, und ein anderes Land regiert. Und diese Gesetze sind einfach nicht mehr da. So, und deswegen, Esra erhält den Auftrag, und zwar vom persischen König Kyros, interessanterweise. Das heißt, nicht er selber nimmt sich diesen Auftrag, sondern er erhält diesen Auftrag von einem ausländischen König. Geh zurück und richte die Ordnung Gottes wieder auf. Und unterstütze den Aufbau des Tempels. Ich lese das mal. Esra 7, 12 bis 15. Artaxerxes, das war also nicht Kyros, Artaxerxes, König über alle Könige, an Esra, den Priester, den Beauftragten für das Gesetz des Himmelsgottes, mein Gruß. Hiermit ordne ich an, dass jeder israelische Priester und Levit in meinem Reich mit dir nach Jerusalem ziehen darf, wenn er will. Der König und seine 7 Räte senden dich, festzustellen, ob in Juda und Jerusalem alles nach dem Gesetz deines Gottes, das du in Händen hast, geordnet ist. Außerdem sollst du das Gold und Silber hinbringen, das der König und seine Räte dem Gott Israels gespendet haben, der in Jerusalem seine Wohnung hat. Also, Gott sorgt für sein Volk. Er vertreibt es, ja, sie müssen die Strafe tragen, aber er führt es auch zurück und fängt an, die Ordnung wieder einzusetzen. In der Zeit, als Esra zurückkommt, beginnen sie, den Tempel wieder aufzubauen. Und der Tempel war für sie der Ort, wo Gott wohnt, wo seine Herrlichkeit wohnt. Und wenn der Tempel zerstört ist, hatten sie keinen Ort, wo sie Gott anbeten konnten. Ja, sie hatten keine Möglichkeit, das heißt, sie haben sich natürlich Möglichkeiten gesucht. In der Verbannung fingen an, überall auch Stätten als Anbetungsstätten, nämlich Synagogen, aufzubauen. Ja. Aber der Tempel war der Ort, wo sie Gott angebetet haben, wo sie Gott gefunden haben, wo Gott gesagt hat, dort will ich wohnen. Ja. Und deswegen war der zerstörte Tempel für die Juden wirklich etwas Furchtbares. Ja, das konnten sie nicht und wollten sie nicht ertragen, der musste wieder aufgebaut werden. Und Esra kommt mit den Priestern, die wollten, kommt zurück, liest das Wort Gottes vor oder lässt es vorlesen und bringt sie wieder in diese Richtung, setzt das also auch durch. Er lässt es nicht nur vorlesen, sondern er sieht auch zu, dass sie wieder in diese Ordnung hineinkommen und er regelt viele Sachen, die nicht gut laufen. Das nächste Buch, was da dran folgt, passt in die gleiche Zeit hinein, nämlich Nehemia. Von Nehemia haben wir wahrscheinlich schon eher mal was gehört als von Esra. Esra ist nicht ganz so bekannt, aber Nehemia erhält auch, beziehungsweise eigentlich von Gott, wer der beauftragt, kriegt es aufs Herz, die Mauer in Jerusalem wieder zu bauen. In der gleichen Zeit, die haben also zur gleichen Zeit gelebt, ja, die kannten sich ja auch miteinander, haben sich gegenseitig unterstützt. So, Nehemia verlässt seinen Job in Babylon, der war nämlich Mundschenk des Königs, verlässt seinen Job, geht nach Jerusalem und fängt da an, mit den Leuten, die da schon wohnen, die Mauer in Jerusalem wieder zu bauen. Im Grunde genommen waren Esra und Nehemia die Pioniere, die im Grunde eine Grundlage dafür gelegt haben, dass das Volk dort wieder ansiedeln konnte und auch wieder eine gesetzliche Ordnung, Gottes gesetzliche Ordnung wieder geschaffen wurde. Ja? So, diese beiden Bücher sprechen davon, obwohl es, sage ich mal, nur so Einblicke sind, nicht die komplette Geschichte, sondern so Einblicke von Zweien, die dabei waren, die sprechen davon, Gott hat seine gerechte Strafe dem Volk auferlegt, aber er setzt sie auch wieder ein in das Land, was er ihnen versprochen hat. Und er kümmert sich darum, dass sein Volk wieder auf die Beine kommt. Das können wir in diesen beiden Büchern sehen. Denn es ist großer Widerstand von denen, die da wohnen, also von den Ausländern. Die wollen das verhindern, dass das wieder aufgebaut wird. Aber Nehemia und Esra trotzen dem und halten sich an Gott fest. Obwohl die Umstände mehr als mies sind, und große Gefahr droht, sie halten an Gott fest und siegen mit Gottes Hilfe. Ein sehr schönes Buch ist das Buch Esther. Das folgt da nämlich drauf. Das ist ein Buch, was aus der Zeit der Verbannung stammt. Das ist also tatsächlich wieder ein Schritt zurück, deswegen die Chronologie passt da nicht. Ja, also Esra und Nehemia waren schon nach der Verbannung und das Buch Esther ist in der Verbannung. Und das ist auch nur ein kleiner Einblick in die Zeit, in der das Volk in der Verbannung war. Und es zeigt, dass Gott sein Volk nicht im Stich lässt. Denn es handelt von der Geschichte, dass die Juden überall, wo sie waren im Exil, bedroht wurden, dass ihr Leben bedroht wurde und dass sie ausgerottet werden sollten. Wir kennen das aus unserer näheren Vergangenheit hier in Deutschland, aber das war nicht das einzige Mal, dass die Juden ausgerottet werden sollten. Das passierte öfter. Und das Buch Esther spricht genau davon. Den Plan, wie die Juden ausgerottet werden sollen. Aber wie Gott eingegriffen hat durch die Königin Esther und das ganze Blatt gewendet hat und die Juden gerettet wurden. Und davon gibt es immer noch einen Feiertag, der heute noch in Israel gefeiert wird. Das Purimfest. Das beruht genau auf dieser Geschichte. Und wer wissen möchte, warum das Purimfest eingeführt worden ist und immer noch gefeiert wird, der muss das Buch Esther lesen. Mehr sage ich dazu nicht. Ich will ja nur euch Hunger machen, das auch zu lesen. Die nächsten 5 Bücher, die da danach kommen, die überspringe ich jetzt, weil ich die nochmal gesondert behandeln will. Hiob, die Psalmen, Sprüche, Prediger und das Hohelied. Ja, das wird nicht ausgelassen, sondern auf später verschoben. Und was dann folgt, sind die Propheten. Auch die werde ich heute nicht alle angucken. Ich wollte das eigentlich, aber dann habe ich gemerkt, die Zeit wird nicht passen. Also nehme ich mir die einzeln vor, weil die sind eigentlich zu wichtig, um sie mal eben so schnell abzuhandeln. Die Propheten. Kurz ein Wort dazu. Die Propheten haben gewirkt noch zur Zeit der Könige, bis zum Ende der Zeit der Könige, bis hin zur Verbannung hin. Und auch im Exil. Ja, das heißt, es war ein sehr langer Zeitraum, in der die Propheten gewirkt haben. Gott hat diese Propheten als die Männer geschickt, durch die er geredet hat. Das war also nicht ein prophetischer Dienst, so wie wir ihn heute kennen. Wir empfangen etwas, so Saskia hat das eben erzählt, dass selbst ihr Mann, der gerade gläubig ist, Bilder und auch Worte empfängt. Das ist prophetisch, ja. Bei diesen Propheten, die waren wirklich im Namen Gottes unterwegs und dürften auch sagen, ich spreche jetzt im Namen Gottes. So sagt der Herr. Die waren also wirklich von Gott beauftragt, autorisiert und hatten eine große Annahme auch im Volk und Autorität. Ja? Und sie waren von Gott geschickt, um das Volk zur Buße zu rufen. Kehrt um von eurem falschen Weg. Er führt zur Niederlage. Ihr werdet weggeschickt werden, ihr werdet umgebracht werden. Ich werde wilde Tiere schicken, ich werde ein ausländisches Volk schicken. Ihr werdet zerstört werden, das Land wird zerstört werden, der Tempel wird zerstört, Jerusalem wird zerstört werden. Wenn ihr nicht umkehrt, kehrt um wieder zu mir. Und das in sehr unterschiedliche Art und Weise. Er hat das nicht unbedingt so gesagt. Ich versuche das jetzt mal einfach nur mal auf den Punkt zu bringen. So, und als das passiert war, da hat er immer noch seine Propheten geschickt, weil er war seinem und wollte seinem Volk immer nah sein. Er hat nicht einfach geschwiegen über das, was passiert ist, sondern er hat dazu was gesagt. Er hat sie auch ermutigt. Er hat ihnen immer wieder Hoffnung gegeben. Prophetie ist nie nur das wird dir passieren, so was Schreckliches wird dir passieren. Es ist immer auch der Ausblick dahin, wenn du umkehrst, wird das nicht passieren. Du hast eine Möglichkeit, darum wegzukommen. Das heißt, irgendwann war tatsächlich der Punkt, und das haben die Propheten auch gesagt, irgendwann war der Punkt, wo keine Umkehr mehr möglich war, wo Gott beschlossen hatte, jetzt wird es passieren, weil das Volk so halsstarrig und widerspenstig war. Ja, und dann hat er ihnen das auch gesagt, es wird passieren, ihr könnt nicht mehr drum weg. Und trotzdem hat er die gottesfürchtig waren, hat er bewahrt und behütet. Auch das liest man darin, denn die Propheten waren wirklich gottesfürchtig, die haben auf Gott vertraut und die haben sehr darunter gelitten, was Gott ihnen mitteilte und auch dem Volk mitteilen musste. Gottes Botschafter sind das. Genau wie wir heute Gottes Botschafter sind. Gottes Botschafter in einer wirklich schwierigen Zeit. Gott, wie gesagt, Gott schweigt nicht, sondern Gott redet auch zu seinem Volk. Ich fange mal mit dem ersten an, mit Jesaja. Gilt als der bedeutendste Prophet und er ist mit 66 Kapiteln in seinem Buch, auch der umfangreichste und größte. Also 66 Kapitel hat er geschrieben. Er wird berufen, als das Reich bereits geteilt ist, ja, das Volk Israel und das Volk Juda, zwei Könige, die nebeneinander her regiert haben, und in der Zeit wird er berufen. Und er spricht, prophezeit den Königen, aber auch anderen Ländern. Also Propheten waren nicht nur zum Volk Israel geschickt, die waren auch, und Gott hat nicht nur den Blick auf sein Volk, sondern er hat immer den größeren Blick. Er sieht die ganze Welt und er sieht auch die Nachbarvölker und er gibt auch ihnen Botschaften durch seine Propheten. Die Botschaft, die die Propheten weitergegeben haben, sind nicht immer Klartext, nicht immer direkt so oder so, sondern ganz häufig gebrauchen Propheten Bilder. Wir haben das eben auch bei Saskia gehört, ne? Gott gebraucht Bilder, um etwas deutlich zu machen. Gleichnisse, ja, um den Sinn deutlich zu machen. Das hilft uns manchmal viel, viel mehr, als wenn er direkt so und so sagen würde. Wir bekommen einen Eindruck davon. Ja? Wir bekommen auch etwas mit, warum der Herr das sagt. Wir bekommen sein Herz mit. Und ich möchte mal ein Beispiel sagen, vorlesen von Jesaja 5, 1 bis 4. Ich will singen von dem, den ich liebe. Ein Lied vom Weinberg meines Freundes. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. Er grub ihn um und entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit edelsten Reben. Ein Turm baute er mitten darin und hieb auch eine Kelte aus. Dann wartete er auf die süße Frucht. Doch die Trauben waren sauer und schlecht. Nun, ihr Bürger von Jerusalem, Männer von Juda, wie denkt ihr über meinen Weinberg und mich? Habe ich nicht alles an meinem Weinberg getan? Warum hoffte ich auf süße Trauben? Und er brachte saure Frucht. Es geht noch weiter. Das lese ich aber jetzt nicht. Das ist so, das dürft ihr dann selber machen. Ein paar Verse später offenbart Jesaja auch seinen Zuhörern, was mit dem Weinberg gemeint ist. Es ist nämlich ein Bild auf das Volk Israel. So, und wenn man sich das, was will Gott mit diesem Gleichnis, mit diesem Lied dem Volk Israel sagen? Es hört sich ja erstmal so an, oberflächlich betrachtet, Gott baut einen Weinberg, ja, als Unternehmer, ich baue einen Weinberg und ich hoffe auf einen guten Ertrag. Das heißt, ich investiere erstmal, ich muss ja Pflanzen kaufen und so weiter, ich muss die Steine wegbringen, ich muss einen Turm bauen, ich investiere also erstmal und nachher will ich auch meine Knete rauskriegen. Wie ein guter Aktionär, ja, der investiert in Aktien, aber er will nachher auch sein Geld sehen. So hört sich das erstmal an. Aber ist das wirklich so? Wenn man sich überlegt, dass der Weinberg das Volk Gottes ist, dann muss man sich überlegen, was hat Gott denn in das Volk Gottes investiert? Was hat er ihnen denn gegeben? Und was erwartet er jetzt von diesem Volk? Wir lesen das, ja, er erwartet süße Frucht, also das, was man eigentlich vom Weinberg erwarten kann, aber es kommt nur saure Frucht. Und darüber dürft ihr euch mal zu Hause Gedanken machen. Was investiert Gott in sein Volk? Und was kann er erwarten von seinem Volk? Was kann das Volk ihm geben? Da dürft ihr euch mal zu Hause Gedanken drüber machen, das will ich nicht alles erzählen. Aber da merkt man ein Stück weit das Herz Gottes. Und wenn man sich das überlegt, wenn man sich dahin kommt, was investiere ich in Menschen, und was kann ich dann auch von Menschen erwarten? Da merkst du das Herz Gottes, warum er das auch ihnen sagt, warum er dieses Gleichnis ihnen sagt. Natürlich ist das auch ein Stück weit so, ihr seid nicht auf dem Weg, wo ich euch gerne haben möchte. Es ist eine klare Kritik an das Volk. Und das ist ja der Sinn der Propheten, sie zu kritisieren, zu sagen, so das ist falsch, damit sie auf den richtigen Weg kommen. Aber Jesaja verkündigt nicht nur Gericht oder beziehungsweise malt ihnen nicht nur vor Augen, was sie falsch machen, sondern Jesaja immer wieder in den ganzen 66 Büchern kommt immer wieder auch dieser Blick, es wird ein Retter kommen, es wird das Heil kommen. Vor allen Dingen ab Kapitel 40 im zweiten Teil, da spricht er sehr, sehr viel über den kommenden Christus, über den kommenden Retter. Da finden wir ganz viel Prophezeiungen über Jesus. Eine lese ich mal vor. Weil ich finde, das ist eine unnachahmliche Beschreibung des Sohnes Gottes. Er wird nicht Sohn Gottes genannt an dieser Stelle, aber wenn wir aus dem Neuen Testament zurückgucken und diese Stelle lesen, dann merken wir genau, wer damit gemeint ist. Jesaja 53, die Verse 3 bis 6. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und wir sind durch seine Striemen geheilt. Wie Schafe hatten wir uns verirrt und jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf. Jesaja hat über 700 Jahre vor der Geburt Jesu gelebt und beschreibt, was Jesus getan hat. Er beschreibt, was Jesus gelitten hat am Kreuz. Er konnte das ja noch gar nicht wissen. Woher? Weil Gott es ihm offenbart hat. Und weil sein Volk wissen sollte, ja, Gott hat Rettung vor, Gott hat Heil vor. Das war Gottes Plan von Anfang an. In dieser Zeit, wo sie die Strafe Gottes erleiden mussten, weist Gott sie schon auf die Rettung hin, weil Gott hat das von Anfang an geplant. Er wollte sein Volk nie nur einfach strafen. Er wollte es zurechtbringen, damit sie die Rettung erleben, damit sie heil werden, damit sie gesund werden. Das war immer schon seine Absicht. Auch mit all dem, auch mit dem Gericht, was sie erlitten haben oder was sie erleiden sollten. So, deswegen, Gott straft aus Erziehungsmaßnahmen, aber nicht, weil er sie prügeln will, weil er Freude hat daran, dass sie leiden. Das war nie Gottes Absicht. Er ist auch im Alten Testament der liebende Gott. Aber er weiß ganz genau, wenn sie den falschen Weg weitergehen, dann werden sie ins Verderben gehen, weil sie sich von ihm lösen, weil sie von ihm weggehen und weil sie sich aus seinem Segen herausbegeben. Und wer sich aus seinem Segen herausbegibt, der begibt sich in die Hände des Feindes und der wird ihn zerstören, der wird ihn töten am Ende. Und das wollte Gott nicht zulassen. Deswegen auch solche harten Maßnahmen mit Gericht. Aber dieser Ausblick, und das hat Jesaja wirklich vielfältig, an vielen, vielen Stellen finden wir das, dieser Ausblick, ja, er wird kommen, der Retter. Jeremia ist der nächste Prophet, große Prophet. Er wird auch als der weinende Prophet bezeichnet. Sein Wirkungszeitraum, also da, wo er gewirkt hat, das war am Ende der Zeit der Könige, also kurz vor der Verbannung. Da stand schon das Urteil fest, dass die Verbannung passieren wird, dass sie weggeschickt werden, dass Israel besiegt werden wird. Das heißt, er muss eigentlich das endgültige Gericht über das Volk verkündigen. Er hat also nicht mehr so diesen Ausblick, so ihr könnt noch umkehren, obwohl er zur Umkehr ruft, aber trotzdem weiß er, das Urteil ist schon gefällt. Ja. Bei seiner Berufung weist Gott ihn schon darauf hin, das, was du predigen wirst, werden sie nicht hören wollen. Du wirst viel Widerstand kriegen und sie wollen und werden nicht auf dich hören. Aber ich mache deine Stirn hart, damit dich das nicht zu sehr trifft. Du sollst das trotzdem tun. Ich will, dass sie das wissen. Ich will sie nicht einfach ins Verderben laufen lassen, sondern sie sollen auch wissen, wohin es geht. Deswegen spricht Gott auch in der Bibel über Hölle. Nicht um uns zu drohen, sondern um zu zeigen, so, wenn wir ohne Gott gehen, dann gehen wir dahin. Er will uns nicht im Ungewissen lassen. Darum geht es. Und das macht Jeremia auch. Er erzählt ihnen, wo es hingeht und in welche Richtung es geht. So, Gott schweigt nicht, sondern spricht zu seinem Volk. Jeremia 3, Vers 1. Und er gebraucht auch dabei, dass, deswegen nehme ich diese Stelle, er gebraucht auch da Gleichnisse und Bilder. Und das möchte ich mit dieser Stelle deutlich machen. Er sagt, wenn ein Mann seine Frau verstößt und sie geht weg von ihm und wird die Frau eines anderen, darf sie dann wieder zurück zu ihm kommen? Würde dieses Land nicht ganz und gar entweiht? Doch du hast viele Liebhaber gehabt und du willst zu mir zurück, spricht Jahwe. Gott gebraucht das Bild von Mann und Frau. Gott ist der Mann und das Volk Israel ist seine Frau, seine Ehefrau. Sie haben einen Bund geschlossen und zwar nach göttlicher Ordnung. Und er sagt, wenn eine Frau den Mann verlässt, das war seine Ordnung, das war sein Gesetz, dann darf sie nicht zu ihrem Mann einfach so wieder zurückkehren. Das steht im Gesetz, kann man im Gesetz nachlesen. Das ist ausgeschlossen. Das würde das Land verunreinigen und genau darauf nimmt er Bezug. Und genau das habt ihr mit mir gemacht. Ihr habt viele Liebhaber gehabt, das heißt, ihr habt überall Ehebruch begangen. Ihr habt nämlich anderen Göttern nachgehangen. Das ist die Botschaft, die dahinter steht und das wussten sie genau. Das brauchte man ihnen nicht zu erklären. Sie kannten das Gesetz und sie wussten genau, was damit gemeint ist. So, und dieses Bild gebraucht Gott häufiger seinem angetrauten Weibe, das heißt seine liebende die Ehefrau, die er wirklich liebt. Das ist das Bild, was Gott hier vermittelt. Ich liebe meine Frau, ich liebe mein Volk und ich will es für sie sorgen. Ich will sie erretten. Und was hier auch deutlich wird, wenn ein Ehemann betrogen wird von seiner Frau, dann schmerzt ihn das. Und das drückt Gott hiermit auch aus. Es schmerzt ihn. Sie hat mich verlassen. Sie liebt mich nicht mehr. Beziehungsweise sie lieben mich nicht mehr, denn es geht um das Volk. Sie lieben mich nicht mehr. Und Jeremia spürt diesen Schmerz. Das ist nicht einfach nur, dass er Worte bekommt, sondern er spürt diesen Schmerz, der in Gott ist. Der wird in seinem Herzen offenbar und er spürt das. Das ist also nicht einfach nur, ich bekomme eine Botschaft so ganz neutral und ich gebe sie weiter. Nein, er lebt das durch. Und das ist wie eine große Last auf Jeremia. Das merkt man überall. Jeremia leidet darunter. Und auch unter diesen Botschaften, weil er das Herz Gottes spürt. Weil Gott ein so großes Verlangen hat und so eine große Liebe zu seinem Volk und sie sagen, nee. Und das tut so weh. Und das spürt Jeremia. In den Klageliedern bringt Jeremia zum Ausdruck, welchen Schmerz das für das Volk Israels in der Verbannung zu sein. Aus seinem geliebten Land im Grunde weggebracht, der Tempel zerstört, Jerusalem zerstört und jetzt sind sie in der Verbannung unter fremder Herrschaft. Sie müssen sich an eine ganz andere Ordnung gewöhnen, sind immer wieder in Konflikt, schon alleine mit dem Essen, wenn man sich mal anguckt, was Gott gesagt hat, was sie essen sollen und was nicht sie essen sollen und was im Ausland dann gegessen wird, da kommen sie immer wieder in Konflikt. Da wird ihnen Schweinefleisch angeboten und sonst irgendetwas, was sie absolut nicht essen können und wollen. So, und das ist so eine, ja, auch so ein Schmerz für das Volk und das bringt Jeremia in den Klageliedern zum Ausdruck, denn er selber wird ins Exil, also er wird selber mit vertrieben und sieht sein Volk, wie es leidet dort. Und das bringt er in den Klageliedern zum Ausdruck. Das ist das Buch direkt nach dem Buch Jeremia. Aber es ist auch eine eindrückliche Erinnerung daran, und deswegen steht das auch in der Bibel, es ist eine eindrückliche Erinnerung daran, dass Gott sich daran hält, was er gesagt hat. Wenn er sagt, ich werde euch strafen, wenn ihr mir nicht gehorcht, dann hält er sich daran. Es gibt keinen Umweg. Er sagt, ist ja schon alles gut. Nee, Gott ist gerecht. Und das ist seine Gerechtigkeit. Er zieht das durch. Das ist wie bei Eltern. Wenn du deinen Kindern sagst, so, wenn du das nochmal machst und nochmal machst, dann wirst du die und die Konsequenz erleiden. Dann nehme ich dir deinen Computer weg oder wie auch immer, dein Tablet oder dein Handy. Und wenn du das dann nicht machst, sondern lässt sie spielen, wie viel Autorität hast du dann noch? Die tanzen dir irgendwann auf dem Kopf rum. Du musst das durchziehen. Und warum? Um sie zu strafen, um sie irgendwie unter deine Gewalt zu kriegen? Nein, weil es ihnen schadet. Weil sie lernen müssen, angemessen damit umgehen zu können. Und wenn sie das nicht lernen, dann wird es ihnen schaden am Ende, dann wird es ihnen nicht gut tun. Und du willst, dass es deinen Kindern gut geht, also musst du sie erziehen und musst sie mit den Konsequenzen vertraut machen und musst die Konsequenzen spüren lassen. Dadurch lernen sie und dadurch werden sie reif fürs Leben und können später damit umgehen. Und genau das macht Gott mit uns auch. Das ist im Grunde genommen nichts anderes. Gott erzieht sein Volk. Und er ist ein guter Vater. Wir machen das manches Mal aus falscher Motivation, das weiß ich auch. Ich habe manches auch aus falscher Motivation gemacht. Gott macht das immer aus der richtigen Motivation, weil er sein Volk liebt und weil er es retten will, weil er es erziehen will, damit es ihm wirklich vertraut. Wie schwer ist es, Menschen von ihrem falschen Weg abzubringen? Die Bibel spricht vom Volk Gottes als einem widerspenstigen und halsstarrigen Volk. Das sagt Gott seinem Volk immer wieder. Wisst ihr, wann die erste Androhung der Wegführung war? Die hat Mose schon gegeben. Mose, kurz bevor das Volk nach Israel, also ins gelobte Land einziehen sollte, seine letzte Rede an das Volk: Wenn ihr den Gesetzen Gottes nicht gehorcht, dann wird Gott euch aus diesem Land, was ihnen noch gar nicht gehörte, wo sie erst dabei waren, es einzunehmen, dann wird er euch aus diesem Land vertreiben. Und Mose wusste schon, dass das passieren wird. Das war weit, weit hunderte Jahre vorher. Mose wusste das schon, weil es ist ein halsstarriges und widerspenstiges Volk. Und wir sind nicht besser. Wir können nicht immer nur auf Israel gucken und sagen, nein, wenn wir uns das wirklich ernsthaft überlegen, wir sind nichts besser. Wie oft sind wir halsstarrig und widerspenstig und hören nicht auf das, was Gott sagt? Die Götzen von damals sind sicher andere als heute. Aber wir haben immer noch Götzen. Wir haben gerade Dienstag darüber gesprochen, dass hier in Wolfsburg das Auto ein Götze ist. Es wird angebetet. Davon hängt unser Wohlstand ab. Und davon haben ganz viele Leute ihren Wohlstand. Götze, Auto. Und wir müssen überlegen, ob wir den anbieten wollen oder nicht. Und wen wir an allererste Stelle stellen. Gott ist gerecht. Er will nicht, dass er die Menschen, die er geschaffen hat, verloren gehen. Deswegen erzieht er sie. Aber es ist nicht nur das. Er sorgt auch dafür, dass sie gerettet werden. Weil er weiß, dass sie allein nicht dazu fähig sind. Wir können uns nicht selbst erretten. Wir brauchen Errettung, wir brauchen seine Hilfe dazu. Wir können uns nicht selbst erretten. Und deswegen schickt er seinen Sohn, um uns zu retten. Und ich habe das eben gelesen bei Jesaja. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Das, was wir verbockt haben, was wir nicht hingekriegt haben, unsere Halsstarrigkeit und unsere Widerspenstigkeit, die hat Jesus getragen. Und das ist, was ihn das gekostet hat, das wird ja in diesem Jesaja-Text sehr wohl deutlich. Und wenn wir das im Neuen Testament lesen, was Jesus am Kreuz ertragen hat und uns das vorstellen, dann wird das deutlich, dass das brutal war, brutal war. Das war die Gerechtigkeit Gottes. Die Strafe, die eigentlich uns gehalten hätte, die wir hätten tragen müssen. Die Schmerzen hätten wir tragen müssen, die Krankheiten hätten wir tragen müssen, die Schuld hätten wir tragen müssen, wenn wir sie nicht an Jesus hätten abgeben können. Und Gott hat seinen Sohn, sein Allerliebstes, geopfert, damit wir es nicht tragen müssen, damit wir errettet werden. Und das hat er schon im Alten Testament vorgehabt. Merken wir, dass das kein strafender Gott ist, sondern dass er immer schon die Absicht gehabt hat zu retten. Und dass er damals schon geplant hat und beschlossen hat, seinen Sohn zu schicken. Das ist die andere Seite der Medaille. Ja, Gott ist gerecht und er muss strafen. Aber die andere Seite ist die Liebe. Und diese gerechte Strafe auf Jesus, das ist sein Liebesangebot an uns. Die Gerechtigkeit hat Jesus getragen. Die Strafe, damit die Gerechtigkeit erfüllt wird. Damit ist die eine Seite von Jesus her abgedeckt. Und dann wird die Liebe Gottes deutlich. Er nimmt uns an und er vergibt uns alle Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit und wir sind mit ihm versöhnt. Das ist die Liebe Gottes und eine Medaille hat zwei Seiten. Ja, die Gerechtigkeit, die Strafe, aber auch die Liebe. Und die steckt da genauso mit drin, die kann man da nicht einfach wegnehmen. Und das ist die Liebe Gottes. Und die steckt genauso im Alten Testament. Ja, die Liebe, auch Erziehung ist Liebe. Und das lesen wir, wenn du das liest, ja, du siehst eben halt das Gericht auch, aber du siehst auch, warum dieses Gericht über das Volk Israel geht. Und das, wenn man sich überlegt, dass Gott sein Volk immer noch bewahrt, dass es dieses Volk überhaupt noch gibt, ist allein Gott zu verdanken. Jedes andere Volk, was aus seinem Land vertrieben worden ist, hat sich irgendwann in dem Land verschwägert und verbrüdert und ist in anderen Völkern aufgegangen, ist nicht mehr dasselbe geblieben. Israel gibt es immer noch. Das Volk der Juden gibt es immer noch, obwohl sie auch immer noch überall über die Welt verstreut sind und nur ein Teil in Israel wohnt. Sie halten ihre Ordnung. Sie halten an Gott fest, jedenfalls großen Teils. Sie kennen Jesus noch nicht alle, aber sie halten an Gott fest. Und Gott hat dafür gesorgt, dass dieses Volk erhalten geblieben ist, obwohl so viele es versucht haben auszurotten. Damals zur Zeit von Esther und auch zur Zeit von Hitler, und das waren nicht die einzigen, die das versucht haben. Gott erhält sein Volk. Er liebt es und er erhält es bis heute. Und dass Israel immer noch angegriffen wird, brauche ich euch nicht zu erzählen. Das wissen wir gerade aus jüngster Vergangenheit. So, Gott hält daran fest. Und wenn du Kind Gottes bist, dann darfst du dich wirklich darauf freuen, Gott hält mich fest. Egal, was um mich herum passiert, egal, was mir gerade geschieht, Gott steht zu dir. Gott ist größer als alles, was um uns herum passiert. Gott steht dazu und er redet zu uns und er bewahrt uns. Und wenn du noch nicht dazu gehörst, dann vertraue dich Gott an. Er meint es gut mit dir und er will dich retten, er will dich erlösen. Das kannst du heute Morgen tun, Jesus dein Leben anvertrauen und dann vergibt er dir und reinigt dich von aller Ungerechtigkeit und du gehörst zu Gottes Volk. Und das wird erhalten bis in die Ewigkeit, bis wir zu ihm hingehen und wo Frieden ist, eine neue Erde und ein neuer Himmel. Das ist die Verheißung, Ja. Für heute sage ich Amen. Das geht noch weiter. Wir sind noch nicht fertig mit dem Wort Gottes, aber für heute sage ich Amen.